Also ein Casting wäre irgendwie nett gewesen, wenn wir dann quasi einrücken in die Kanzlei, die Kammer kommt vorbei und...
Sachsen sucht den super Ausbilder.
Genau, da hätten wir vielleicht auch Dieter Bohlen irgendwie für uns gewinnen können.
Recht interessant. Der Podcast für die Jura-Bubble von und mit Stefanie Bayrich.
Kurz und knackig. Ausgezeichnet. Da sind sie, die guten Ausbilder und Arbeitgeber. Liebe Lauscher, es gibt News aus der Kammerwelt. Hier im Podcast habe ich schon mit Melanie Theus über eine fantastische Idee der Kammer Koblenz gesprochen, die in immer mehr Rechtsanwaltskammern Schule macht. Das Gütesiegel für Ausbilder und Arbeitgeber, Azubi geprüft und Refa geprüft nennt sich das Ganze. Ich habe auch schon mit Tillmann aus der Kammer Freiburg über diese Auszeichnung gesprochen. In Freiburg gibt es sie nämlich auch schon. Und heute plaudere ich mit dem Vizepräsidenten der Rechtsanwaltskammer Sachsen, denn da gibt es jetzt auch ziemlich neu das Gütesiegel für Ausbilder und Arbeitgeber. Mit mir am Mikro sitzt Philipp Lange, Rechtsanwalt und Fachanwalt für Verkehrsrecht aus Leipzig. Lieber Philipp, ich freue mich sehr, dass du heute zugeschaltet bist und Zeit hast, ein wenig mit mir zu plaudern.
Liebe Steffi, vielen Dank. Ich freue mich auch sehr, über diese Einladung und bin gespannt, was wir hier so auf die Beine stellen.
Ja, das bin ich auch. Und ehrlicherweise, deine Kammer war schon verflixt oft bei mir im Podcast. Gerade so kurz drüber nachgedacht, Sabine Fuhrmann, klar, die war schon einige Male da. Kathi Lang aus eurem Vorstand war auch schon da. Und du gleichst jetzt endlich ein Versäumnis meinerseits aus, sozusagen. Ich hatte nämlich überhaupt noch keinen männlichen Kollegen aus der Kammer Sachsen am Mikro. Nicht, dass sich da einer beschwert. Sorry dafür. Aber Fakt ist, ihr habt eine ziemlich hohe Dichte an ziemlich coolen Frauen bei euch.
Ja, nicht nur coolen Frauen, sondern auch klugen Frauen. Ich habe mal gerechnet, fast paritätisch besetzt. Die Männer sind ein bisschen in der Überzahl. Jetzt sind ja wieder Vorstandswahlen. Mal gucken, wie es dann ausschaut. Aber nee, wir haben wirklich große Kompetenzen bei uns im Vorstand und die sind halt geschlechterneutral verteilt. Von daher hat es gute Gründe, dass die Frauen hier gut vertreten sind.
Ja, das finde ich bei euch in der Kammer echt phänomenal und ich kenne viele, viele aus dem Vorstand. Philipp, ich habe von dir einen Artikel gelesen, der ist letztes Jahr bei euch Kammermagazin, wie heißt es, Kammer aktuell, glaube ich, erschienen. Ich verlinke das mal in den Shownotes. Nachwuchs bzw. fehlender Nachwuchs bei den Rechtsanwaltsfachangestellten ist ja in vielen Kammern ein richtig großes Thema, bei euch dementsprechend auch. Du machst da auch ganz viel dazu. Lass uns vielleicht mal so zum Einstieg einen Blick werfen auf die Entwicklungen der letzten Jahre und den Status quo. Wie viele Azubis habt ihr denn bei euch im Kammerbezirk, die pro Jahr vielleicht mal die Ausbildung beenden? Und gab es da so ein bisschen Veränderungen in den letzten Jahren? Wie schaut's aus?
Ja, da haben wir tatsächlich ganz aktuelle Zahlen. Wir sind ja jetzt zu Beginn des Jahres 25 und haben 24 tatsächlich mit 87 neuen Azubis schließen können. Das sind weniger, als wir mal im September hatten. Da waren wir fast bei 100 gewesen. Das liegt daran, dass quasi in den ersten Monaten der neuen Ausbildung man ja eine Probezeit hat, wo beide Seiten, sowohl der Arbeitgeber also der Ausbilder als auch der Azubi, insbesondere der Azubi auch sich von dem Ausbildungsverhältnis nochmal lösen kann. Das wird traditionell tatsächlich immer mal genutzt. Aber selbst mit den 87 liegen wir über 12 mehr als im Jahr 2023 und auch in den Jahren davor haben wir uns also immer wieder ein bisschen im 1%-Bereich verbessert. Und jetzt haben wir erstmals einen spürbaren Sprung hingelegt. Und das ist natürlich so ein bisschen die Messlatte auch, an der wir uns messen wollen und die wir auch künftig beibehalten wollen. Denn wir wollen es wieder nach oben bringen.
Das ist aber schon ziemlich cool. Also ich habe jetzt die Zahlen gerade nicht per Hand, ich kann die aber nochmal raussuchen. Insgesamt deutschlandweit sah es dann nämlich nicht ganz so rosig aus. Das heißt, ich glaube, es waren, ich will jetzt nichts Falsches sagen, ich habe irgendwie klingelt es gerade 9 Kammern, bei denen es mehr Azubis gab als im Jahr zuvor. Da müsste er ja wohl eine von den paar Kammern sein. Ziemlich, ziemlich cool. Aber hast du eine grobe Idee, welcher Bedarf dem gegenübersteht? Also hört ihr da irgendwas von euren Mitgliedern in Sachen Fachkräftemangel? Habt ihr Zahlen dazu, wie viele neue Rechtsanwaltsfachangestellte quasi pro Jahr benötigt werden?
Also empirische Erhebungen, so will ich das jetzt mal unter einem Wording bringen, gibt es dazu nicht. Aber Die Frage ist, wann hören wir nicht von den Mitgliedern, dass Fachkräfte gesucht werden? Also es ist wirklich, wenn man sich mit denen um das Thema Ausbildung und nicht juristischer Nachwuchs oder nicht anwaltlicher Nachwuchs packt, man hört es an allen Ecken und Enden, es brennt. Es gibt effektiv keinen Markt mehr an Refas, die frei verfügbar sind, sondern die werden überwiegend alle irgendwo abgeworben oder gehen aus einer Stelle in eine neue Stelle rein. Also dass eine Refa, also männlich wie weiblich, wie divers, einfach arbeitslos am Markt irgendwie für 1, 2, 3 Monate ist. Also das muss dann schon so sehr selbstverschuldet sein, dass es dann schon eigentlich gar nicht mehr möglich ist. Aber das ist faktisch, ist das nicht mehr der Fall. Also wir haben einen enormen Bedarf und die Schwierigkeit besteht auch darin, dass der Bedarf gar nicht so genau skizziert wird, auch bei den Kolleginnen und Kollegen da draußen. Die einen brauchen die klassische Refa, die auch wirklich die ganzen Ausbildungsinhalte am Ende auch anwenden muss in der Kanzlei. Dann gibt es Kanzleien, vielleicht auch kleinere Einheiten, die brauchen nur spezielle Bausteine der Refa-Ausbildung. Die brauchen vielleicht mal Fristenwesen, ein bisschen RVG-Berechnung. Die brauchen aber keine vertiefte ZV. Und das bietet natürlich auch die Möglichkeit, wenn man jetzt bei den Ursachen forscht und dann auch nach Lösungen schaut, auch zu überlegen, neben der Attraktivität des Refa-Berufes auch den Quereinsteigern, die einfach mal den Beruf wechseln wollen, die aus anderen kaufmännischen Berufen vielleicht kommen oder ganz woanders herkommen, aus anderen Berufszweigen, denen auch die Möglichkeit, in diesem Beruf zu ermöglichen. Denn auch das sieht ja unsere das Berufsausbildungsgesetz vor, dass man ja zum Beispiel sich zur Refa-Prüfung zulassen kann, wenn man, ich glaube, wenn ich es im richtigen Kopf habe, 4,5 Jahre beim Anwalt gearbeitet hat, dann ist man de facto berechtigt, dort eine Prüfung abzulegen. Vor der Kammer. Man braucht natürlich die Inhalte, die müssen einem vermittelt worden sein, aber man muss jetzt keine Berufsschule gedrückt haben. Also es gibt da viele Möglichkeiten, wie man auch das miteinander vermischen kann. Einmal die gezielte Ausbildung des Nachwuchses, wie man ihn in der Kanzlei braucht, und dann auch gleichzeitig dem Nachwuchs auch einen Beruf mit an die Hand zu geben. Und nicht nur irgendjemanden zu haben, jetzt etwas böse ausgedrückt, jemanden zu haben, der einfach in der Kanzlei mitarbeitet und da einfach unterstützt.
Ja, genau, das ist ja meistens eben gerade nicht das, was gewollt ist. Ne? Du willst ja wirkliche Unterstützung quasi an der Front, sage ich mal. Sag mal, wenn man sich jetzt dafür interessiert und sagt, hey, das könnte ich mir aber vorstellen, so als Quereinsteiger, kann ich mich ja wahrscheinlich bei euch melden und krieg dann Infos dazu, wie das funktioniert, was zu beachten ist.
Ganz genau, genau. Wir haben bei uns, also bei uns in Sachsen ist es definitiv so, dass wir einen Ausbildungsbeauftragten haben. Das ist der Syndikusrechtsanwalt Keller bei uns in der Kanzlei, in der Kammer Sachsen, und die Frau Schönert sind beides Mitarbeiter bei uns in der Geschäftsstelle, die quasi ein offenes Ohr haben für alle Belange, die das Ausbildungswesen betreffen. Also da können sich diejenigen melden, die Kummer haben, also sowohl Azubis als auch Ausbilder, die irgendwie nicht so richtig klarkommen, und statt irgendwie jetzt einen konfliktreichen Weg zu gehen, sich einfach mal von außen ein bisschen Hilfe holen oder Ideen holen. Aber natürlich auch die irgendwie auf der Suche sind, die sich irgendwie neu orientieren wollen, die sich über den Beruf insgesamt informieren wollen.
Ach, das finde ich ja cool. Also ich weiß, in Hamburg gab es das auch. Da habe ich das nämlich eine Zeit lang gemacht. Und das heißt, wenn ich jetzt Auszubildende bin oder Auszubildender und habe einfach auch nur eine Frage, also zum Beispiel sowas wie, ja, ich muss in der Kanzlei mal dies oder jenes machen, ist das normal, ist das richtig, dann kann ich auch, ohne dass das irgendwie nach außen dringt oder mein Ausbilder das erfährt, kann ich einfach mal bei euch anrufen und sagen, so, wie sieht's aus? Oder wenn ich Sorgen habe, keine Ahnung, irgendwie hat mein Ausbilder nicht so viel Zeit für mich, was kann ich tun? Also kann ich richtig bei euch Rat holen, wenn es im Einzelfall dann halt mal irgendwo klemmt?
Ganz genau, so ist es. Es gibt ja sogar noch die Vertrauensrefas und die Vertrauenslehrer. Also ich kann jetzt nur für uns, für Sachsen sprechen. Da ist quasi in der Berufsschule, gibt es eine Vertrauenslehrerin, und es gibt auch Vertrauensrefas, die man quasi ansprechen kann, die quasi so ein bisschen das Bindeglied sein sollen zwischen Arbeitgeber und Kammer, einfach mal außerhalb dieses formellen Ausbildungsverhältnisses in dem Dreiergespann zwischen Kammer, Azubi und Ausbilder, dass man sich einfach mal extern irgendwie Hilfe holen kann oder einen Rat holen kann, wenn man irgendwie sich unzufrieden fühlt oder auch richtig unzufrieden ist, um einfach auch wieder den Fokus zu kriegen, sich auf das zu konzentrieren, was einem Spaß macht.
Das finde ich so wichtig, weil gerade im Ausbildungsverhältnis, weißt du, wenn du mit irgendwas unsicher bist oder einfach einen Rat brauchst, du willst ja vielleicht nicht gerade den Ausbilder sofort drauf ansprechen, ne, sondern erstmal hören. Wie ist es denn, wenn ich jetzt das Gefühl habe, weißt du, das ist ja im Anwaltsberuf auch so, du träumst davon, diese Kanzlei, die muss es sein. Die hat einen tollen Namen, die hat einen guten Ruf. da will ich als Anwältin tätig sein oder in dem Fall eben, da will ich Azubi sein. Dann bist du in der Kanzlei und merkst plötzlich, ja okay, die Kanzlei ist an sich, die hat einen tollen Namen und ich habe auch gar nichts auszusetzen. Ich komme aber mit den Menschen um mich rum einfach überhaupt nicht klar. Kann ja sein, ne? Keiner mag alle Menschen und manchmal passt es einfach nicht. Kann ich auch bei sowas mich bei euch melden und sagen, der Ausbildungsberuf ist eigentlich ganz geil, aber ich komme mit meiner Kanzlei nicht klar, mit den Menschen, die mich ausbilden. Ich möchte eigentlich dabei bleiben, aber nicht so gern hier. Kriege ich da auch bei euch Hilfe?
Absolut, das ist tatsächlich, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, auch sind die meisten Fälle, wo wir, ich sage jetzt mal, den Kummerkasten spielen, den wir gerne spielen, weil am Ende ein Azubi bei uns anruft und sagt, er kommt mit seinem Ausbilder, mit seiner Ausbilderin nicht klar und wir versuchen dann zu helfen, zu vermitteln, vielleicht auch mal mit dem Ausbilder zu sprechen. Und wenn das gar nicht funktioniert, dann besteht natürlich auch die Möglichkeit, dass der Azubi oder die Azubine den Ausbildungsplatz wechseln kann, das Ausbildungsverhältnis wechseln kann. Und auch da unterstützen wir, suchen wir nach geeigneten Ausbildungskanzleien, die quasi den Azubi, die Azubine übernehmen würden. Und meistens gelingt das. Also mir ist kein Fall bekannt, wo dann wirklich das Ausbildungsverhältnis komplett hingeschmissen wird, weil man zutiefst frustriert, vielleicht auch zutiefst traurig ist, wie da mit einem umgegangen wird und man sich quasi komplett von dem Refa-Beruf als solches irgendwie abwendet. Das ist bisher zum Glück nicht passiert.
Ich habe das auch zwar, also ich hatte in meiner Zeit in der Kammer Hamburg nur zwei Fälle, da konnte ich aber auch weiter vermitteln. In dem einen Fall war es wirklich auch dringend nötig, in dem anderen Fall war es so, dass es einfach, da prallten einfach zwei Persönlichkeiten aufeinander. Also es war jetzt gar nicht ein Grundproblem der Kanzlei. Aber man darf ja nicht vergessen, es ist ja eine ganze Weile, diese Ausbildungsdauer. Und wenn es einfach nicht passt, muss man sich das ja nicht antun. Und vielleicht findet man dann eine andere, viel bessere Kanzlei oder eine, die besser zu einem passt, so will ich es mal sagen. So, jetzt hast du vorhin schon zwei Zahlen genannt. Ich bin ehrlich, ich bin mit Zahlen nicht so gut. Ich habe die schon wieder vergessen. Ich glaube, du hast gesagt 87?
87, genau.
Und wie viel waren, genau, und wie viel waren es vorher? Du hast September noch 100 irgendwas.
Ich glaube, 97 waren wir. 97 oder 96, es war irgendeine 90er Zahl. Also ich hatte einen Kammer aktuell Beitrag geschrieben im Oktober und hatte die Septemberzahlen bekommen und da waren wir irgendwie ganz knapp unter den 100. Und da hatte ich natürlich so ein bisschen als eigenes Engagement die Hoffnung, dass wir die 100 tatsächlich reißen, weil das wäre seit, ich weiß nicht wie vielen Jahren, das erste Mal, dass wir die auf die 100 wiederkommen im gesamten Jahr. Das haben wir diesmal nicht geschafft, aber es geht ja weiter stetig nach oben.
Das heißt aber, die Abbrecherquote war so schlimm jetzt nicht. Also was habt ihr unterwegs?
Ist tatsächlich so, wir haben jetzt in Sachsen kein direktes Monitoring über die Abbrecherquoten, weil wir so hohe tatsächlich nicht haben. Das ist am Anfang eher die Probezeitmöglichkeiten, die beide Seiten nutzen, um das Ausbildungsverhältnis zu beenden. Das sind natürlich auch die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber, die sagen, ich komme mit dem Azubi nicht klar. Das gehört dazu. Das ist auch grundsätzlich in Ordnung, wenn man diese Entscheidung trifft. Aber genauso sind es auch die Azubis, die sich dann wieder lösen, weil sie sagen, sie kommen mit dem Ausbilder, mit der Ausbilderin nicht klar oder sie haben sich vielleicht was anderes vorgestellt oder haben zwischenzeitlich was anderes gefunden, was ihnen irgendwie mehr, was sie mehr interessiert, was sie mehr reizt.
Ja.
Aber so eine hohe Abbrecherquote an sich haben wir insgesamt tatsächlich nicht.
Ne, ich finde, das spricht doch eigentlich sehr für die Ausbilder in eurem Kammerbezirk. An sich.
Die geben sich auf jeden Fall große Mühe, das stimmt.
An sich klingt das alles sehr, sehr gut. In absoluten Zahlen gesehen ist es natürlich, auch wenn ihr besser dasteht als andere Kammerbezirke, trotzdem nicht genug. Es heißt aber, da ihr nicht so viel Abbrecher habt, fangen einfach auch nicht genug an mit dieser Ausbildung. Was glaubst du? Warum interessieren sich nicht mehr Schülerinnen und Schüler für diesen Ausbildungsberuf? Was glaubst du, wo liegt der Hund begraben? Ist das Image nicht so doll? Verdient man vielleicht nicht so gut wie in anderen Ausbildungsberufen? Hast du da ein bisschen Gespür dafür, was die Gründe sind?
Es sind zweieinhalb Gründe, würde ich sagen. Wir fangen mal mit dem halben Grund an. Das ist das Finanzielle. Du hast ja immer vergleichbare Berufssparten, die auch einen ähnlichen Entwicklungsweg haben wie der Refa-Beruf, also auch kaufmännische Berufe, die natürlich deutlich mehr verdienen. Und wir müssen uns nichts vormachen, die abgeworbenen Refas im öffentlichen Dienst, die dort quasi in den Gerichten, in den Behörden sitzen, die verdienen viel, viel mehr, als wir teilweise in den Kanzleien bezahlen können. Und das schlägt natürlich auch ein Stück weit dadurch in die Ausbildungsverhältnisse, dass dort natürlich auch nur Zahlen oder dass Vergütung gezahlt werden kann, die dann natürlich auch nur bedingt konkurrenzfähig ist zu anderen Ausbildungsberufen. Wir haben da insgesamt in ganz Deutschland in allen Kammerbezirken doch eine große Schippe draufgelegt. Wir in Sachsen waren, glaube ich, auch Vorreiter. Das stieß nicht überall auf positive Resonanz, dass wir spürbar die Ausbildungsvergütung oder die Mindestausbildungsvergütung in der Empfehlung angehoben hatten auf jetzt Ausbildungsjahr 23/24 auf 1150. Und dann geht das quasi Ausbildungsjahr zu Ausbildungsjahr in 100 Euro Schritten. Aber das ist der entscheidende und wichtige Punkt, wie man es letztlich im ersten Schritt noch hinbekommt, um eben den Azubis, weil wenn die auf einer Messe kommen, wenn die im persönlichen Gespräch kommen, dann spielt irgendwann das Geld doch die entscheidende Rolle, die mitentscheidende Rolle.
Legit, Entschuldigung, klar.
Und wenn man da nicht mitgeht, dann hat man die Leute halt an dieser Stelle spätestens verloren. Der andere Punkt, und deswegen erstmal nur so als halber Punkt, die zwei wesentlichen Punkte sind tatsächlich Image und Bekanntheit. Fangen wir mal mit der Bekanntheit an. Wir erleben es immer wieder auf den Ausbildungsmessen, dass wenn wir als Kammer dort einen Stand machen, da bewerben wir ja traditionell erstmal nur den Reha-Beruf. Wir haben auch so Wenn wir auf den Messen sind, da bewerben wir ganz intensiv den Ausbildungsberuf. Wir haben Roll-Ups, wo wir quasi ganz plastisch darauf hinzuweisen, was den oder die Azubine dort erwartet. Und das Erste, was meistens von den Eltern oder auch von den Interessenten kommt, ist, wie funktioniert denn das Jurastudium? Was macht mit dem Jurastudium? Und dann wird man erstmal zum Jurastudium gefragt, bis wir dann darauf hinweisen, dass man auch hier eine Ausbildung machen kann, also nicht hier bei uns, sondern dass man generell die Ausbildung machen kann. Und da kriegt man ganz oft ratlose Gesichter. Was ist denn der Reha-Beruf? Was macht man denn da? Also da haben wir tatsächlich ein bisschen Aufklärungsarbeit vor uns, die eigentlich schon in der Schule beginnen müsste. Da sind wir auch dran, in die Schulen zu gehen, bei Berufsinformationstagen. Die haben ja alle unterschiedliches Wording, wo dann verschiedene Berufe in 1, 2, 3 Tagen Speed-Dating vorgestellt werden. Und wo wir auch mit hingehen, wo wir dann natürlich zum einen natürlich auch das Studium bewerben oder zumindest für das Studium informieren, aber natürlich dann auch versuchen, den Reha-Beruf für die Leute, die vielleicht kein Studium ergreifen wollen, den Reha-Beruf attraktiv darzustellen. Und das gelingt uns immer mehr. Und in der letzten Zeit erfahren wir auf der Messe dann tatsächlich oder auf den Messen tatsächlich auch Personen, die sich ganz gezielt auch bei uns erkundigen, was denn der Reha-Beruf ist. Und das andere ist eben das Image. Und da zählt ja auch so ein bisschen auch unser Kampagne, die wir uns von Koblenz abgeguckt haben, da kommen wir bestimmt gleich noch drauf zu sprechen.
Klar.
Auch mit hin, dass wir selber vor unserer Tür, wir Anwältinnen und Anwälte vor unserer Tür tatsächlich ein bisschen aufräumen müssen, ein bisschen kehren müssen und uns selber monitoren müssen, was wir anders machen müssen. Jetzt gar nicht so sehr Ausbildungswesen, sondern auch mit den Refas. Denn da gibt es viele Kolleginnen und Kollegen, die, was Mitarbeiterführung betrifft, jetzt nicht so die Sternchen sind.
Nee, ist aber auch nachvollziehbar, dass du das nicht, das fällt ja nicht vom Himmel. Und ganz ehrlich, das bringt man dir ja weder im Studium schon gar nicht und auch nicht im Referendariat bei. Man bringt dir ja da noch nicht mal bei, wie es funktioniert, Anwalt zu sein. Das musst du dir ja auch alles selbst beibringen. Und ich glaube, also ich kann es nachvollziehen, ich finde es nicht gut, aber ich glaube, der Fokus liegt, wenn du dich selbstständig machst, ganz neu, erstmal nicht auf dem Thema Mitarbeiterführung, sondern du hast wahrscheinlich damit zu tun, wie schreibe ich denn eine komplizierte Gebührenrechnung? Aber man sollte das natürlich dringendst schleunigst nachholen. Und da setzt ihr ja jetzt schon an mit euren Siegeln. Ja, gutes Stichwort. Hat Melanie schon ganz viel dazu im Podcast erzählt. Liebe Grüße an Melanie und natürlich auch an Tillmann. Und was das Image angeht und die Werbung, da versuche ich ja auch immer wieder ein bisschen was beizutragen. Wir haben schon richtig viele Episoden aufgezeichnet zum Thema Refa, Reno. Und ich habe wirklich tolle Leute hier am Mikro gehabt. Die eine, liebe Grüße an Silke Umland, das kannst du gar nicht mehr Rechtsanwaltsfachangestellte nennen. Die ist Digitalministerin. Die hat einen eigenen, jetzt für die Kanzlei, einen eigenen Social-Media-Account, macht da super coole Beiträge und Videos und hat jetzt auch einen eigenen Hashtag, Silke sagt. Ich bin ein Riesenfan, richtig cool. Und die ist übrigens noch nicht mal in der Kanzlei. Die war noch nie in der Kanzlei. Die arbeitet full remote. Also es ist ein sehr moderner Beruf und das muss halt nur mal die Runde machen. Und jetzt lass uns aber mal gucken. Das heißt, du hast schon erzählt, was ihr bei der Kammer alles macht und es scheint sich ja auszuzahlen. Mal seit 23 geht es bei euch ja Stück für Stück nach oben. Und jetzt können wir uns aber noch so ein bisschen angucken, was die Anwälte tun können. Und ein wichtiges Stichwort hast du schon gesagt, Mitarbeiterführung. Jetzt lass uns mal gucken, was ihr da am Start habt. Was habt ihr euch abgeguckt? Klingt so blöd. Ihr findet, es ist eine tolle...
Ja, das stimmt.
Es ist eine tolle Initiative und ihr habt sie aufgegriffen.
Genau, pass auf, ich kann dir das mal zeigen. Ich habe die nämlich hier ausgedruckt, so voll digital analog. Das ist sozusagen das erste Siegel gewesen, das Azubi-Geprüft-Siegel sieht. Also ziemlich ähnlich aus wie aus Koblenz, nur ein bisschen mit unseren Farben gespielt und das insgesamt das Farbsetting ein bisschen optimiert für uns. Und genau, wir wollen, dass Ausbildungskanzleien, die sich engagieren, die selber auch an sich arbeiten, eine gute Ausbildung geben zu wollen, auch das selber kritisch hinterfragen, gewisse Abläufe kritisch hinterfragen, dass die sichtbar werden. Dass auch die Azubis, die letztlich sich dann irgendwann entscheiden, den Ausbildungsberuf zu ergreifen, die dann sich auch ganz oft an uns als Kammerwenden sagen, ja, wo kann ich mich denn jetzt bewerben? Bewerbe ich mich jetzt bei Ihnen? Das sagen wir dann, nee, bei uns, bei der Kammer können Sie sich nicht bewerben, sondern Sie müssen sich einen Ausbildungsbetrieb suchen. Und dann geht's dann los. Wir haben natürlich eine Liste mit, ich glaube, knapp 70, 80 Ausbildungsbetrieben, die grundsätzlich bei uns gelistet sind. Und dann geht's natürlich los, dass die Azubis suchen müssen. Und mit diesem Siegel oder mit der Idee von diesem Siegel wollen wir einfach auch diesen Gedanken weitertragen, dass dann die Kanzleien, die miteinander natürlich irgendwo in Konkurrenz stehen, dann auch sichtbarer werden können und darauf aufmerksam machen können, dass sie zumindest irgendwann mal sich Mühe gegeben haben und dass andere auch gut fanden, dass sie sich Mühe gegeben haben und dass das auch so ist und dass man dort eine gute Ausbildung absolvieren kann. Und nichts anderes gibt es ja auch auf dem, ich sage jetzt mal, auf dem anderen freien Markt. Ich meine, die IHKs zum Beispiel haben ähnliche Qualitätssiegel auch rausgebracht in anderen Berufssparten. Wir kommen am Ende ja nicht mehr umhin. Also selbst, ich habe jetzt irgendwo in einem Beitrag gelesen, dass man als Anwaltskanzlei eigentlich auch nicht mehr umhinkommt, auf Trustpilot sich registrieren zu lassen und sich dort bewerten zu lassen. Damit man, wenn man jetzt nicht gerade große Laufkundschaft hat, dort irgendwie sichtbar bleibt. Also da kommen wir auch in der Ausbildung nicht dran vorbei.
Und ganz ehrlich, ist doch normal. Ich meine, das nutzen wir alle, oder nicht? Also ich lese immer Bewertungen, ganz egal, ob ich mir eine Kaffeemaschine kaufe oder ein Fitnessgerät oder irgendwas. Und ganz ehrlich, bevor ich zum Arzt gehe, checke ich auch die gängigen Portale und lese mir das durch. Selbstverständlich. Also das entspricht einfach komplett unserem Zeitgeist, dass du dich vorher ein bisschen informierst, vergleichst und dann mal guckst. Das heißt, das Siegel, das erfüllt ja mehrere Funktionen. Es ist ja zum einen so ein bisschen ein Guide für künftige Azubis. Welche Kanzlei ist gut? Wer hat die schon mal, also ich kann ja gucken, die wurde schon mal getestet und was kam dabei rum? Das ist es ja letztlich.
Genau.
Andererseits ist es aber ja auch letztlich ein Werbetool für die Kanzlei, die es geschafft hat, dieses Siegel zu bekommen. Also gerade im War for Talents ist es ja vielleicht ganz nice, wenn ich mir das, darf ich ja wahrscheinlich, ne, auf die Homepage pappen kann.
Ganz genau. Also du hast dann das Nutzungsrecht, mit diesem Siegel komplett nach außen zu gehen, auf dem Briefkopf, im Webauftritt, auf deinen Social Media Kanälen, wenn du da aktiv bist, kannst du das komplett benutzen für einen gewissen Zeitraum, den wir dann quasi, der damit verbunden ist, und dann kann man das dann auch gut als Werbung verwenden.
Ah, gewisser Zeitraum, das ist schon mal ein guter Stichpunkt. Lass uns doch mal so ein bisschen die Voraussetzungen angucken. Also ihr habt ja zwei Siegel, aber lass uns erstmal das Azubi-Siegel angucken. Welche Voraussetzungen gibt's für die Verleihung und wie stellt ihr sicher, dass nur der dieses Gütesiegel bekommt, der sau verdient?
Genau, das ist natürlich der entscheidende Punkt. Es kann immer irgendwo gemogelt werden, dass auch da kommt man an dieser Stelle nicht immer zwingend dran vorbei. Aber wir haben gesagt, wir wollen die Hürden schon sehr hoch machen, dass da nicht einfach der Ausbilder oder die Ausbilderin kommt und sagt, hier Azubine, füll da mal diesen Antrag aus und erklär mal dies, das und jenes, damit wir hier diese Siegel bekommen, sondern es soll schon real sein. Also wir stellen uns vor, und so haben wir es am Ende auch umgesetzt, dass tatsächlich ganz klassisch ein Antrag gestellt werden muss vom Ausbilder selber. Es muss Unterstützungserklärung geben, zum einen von einem schon bestehenden Azubi, der quasi es unterstützt, dass der Ausbilder diese Zertifizierung erhalten soll. Und es soll idealerweise eine REFA oder eine Person in der Kanzlei ebenfalls dafür sein, die bewerten kann, dass auch die Inhalte einer Ausbildung weitergegeben werden. Denn es gibt tatsächlich auch Ausbilderinnen oder Ausbilder, die eine Azubi haben oder ein Azubi haben und den Azubi aber letztlich wie eine normale Arbeitskraft beanspruchen und die Ausbildung selber von den Inhalten her, mal von der Berufsschule abgesehen, eher so ein bisschen hinten runterrutscht. Natürlich lernt der Azubi dann da auch seine täglichen Dinge, die er so braucht, aber er ist ja eigentlich in der Kanzlei, um zu lernen.
Ich wollte gerade sagen, so ist ja nicht gedacht.
Dass er Mehrwert für die Kanzlei bringt, meistens ja erst so ab dem zweiten oder spätestens dritten Lehrjahr überhaupt erst wirklich so in Qualität auch, wo man sagt, damit kann man dann auch ohne Review vielleicht wirklich was anfangen. Das ist ja nur ein nettes Beiwerk, sondern wir bilden aus, damit diese Person später in diesem Beruf arbeiten kann. Und damit diese Parameter einfach erfüllt werden, soll es jemanden geben, der das quasi unterstützt und der eben sagt, nee, das ist so, die Ausbildungsinhalte werden entweder tatsächlich von der ausbildenden Person selber übermittelt, was wir ja oft nicht haben, weil oft haben wir Refas, die in der Kanzlei die Ausbildung ja inhaltlich übernehmen oder zumindest assistieren an dieser Stelle. Oder das machen eben die Refas selber. Und der nächste Punkt ist das, was ich vorhin sagte, was das Image betrifft, dass wir vor unsere eigene Tür ein bisschen kehren müssen, dass wir uns einfach mehr reviewen müssen, wie wir als Arbeitgeber rüberkommen. Und da ist jetzt egal, ob ich jetzt Ausbilder oder Arbeitgeber bin, ich muss den Menschen, den ich da vor mir habe, der insbesondere ja noch ganz jung ist, der kaum große Erfahrung hat, den muss ich auf besondere Weise führen. Und den muss ich vielleicht auch mehr führen als vielleicht später einen Menschen, der deutlich älter ist, der deutlich mehr Berufserfahrung hat. Und deswegen fanden wir das eine gute Idee, dieser Ausbildungsperson ein Führungskräfte-Coaching abzufordern mit 2x3 Stunden, die er oder sie machen muss, um einfach nachzuweisen, dass er sich mit Menschenführung beschäftigt hat. Und wenn das erfolgt, dann ist eigentlich nur noch eine Voraussetzung entscheidend, dass der Ausbilder oder die Ausbilderin sich an die Leitsätze hält. Die Leitsätze, die wir aufgestellt haben, die aber mittlerweile in jeder Kammer irgendwo existieren und die eigentlich nichts anderes sind, unter uns beiden gesagt, als Selbstverständlichkeit.
Selbstverständlich, ja.
Ja, total. Ja. Also als ich das hier für unsere Kammer quasi in schönere Form gegossen hatte, damit wir das auch mit in Formulare bringen können, da dachte ich mir, das sind solche Selbstverständlichkeiten, dass man das überhaupt irgendwo niederschreiben muss. Das ist manchmal schon ein bisschen schade. Aber so ist es eben und das hilft natürlich dann auch hier so ein bisschen die Orientierung zu halten.
Gib doch mal so einen Überblick über so 2, 3 Leitsätze beispielhaft, damit alle, die es zuhören, wissen, warum wir finden, dass das eigentlich eh selbstverständlich ist.
Es ist am Ende eigentlich, wenn man so will, wie eine Art Qualitätsmanagement der Ausbildung. Also es geht zum einen darum, dass der Rahmenplan eingehalten wird. Ausbildung wird ja nicht nur in den Schulen gelebt, zumal seitdem wir Blockunterricht haben, jedenfalls bei uns in Sachsen, die Azubis ja immer nur 2 Wochen in der Schule sind und dann sind die viele Wochen in der Kanzlei und dann wechselt sich das so ab, wo man sagt, da ist der Lerneffekt sowieso geringer als vorher, sodass auch der Ausbilder oder die Ausbilderin in der Ausbildung mit anpacken muss und auch natürlich verschiedene Inhalte mit darstellen muss und auch sich mal hinsetzen muss und das ein oder andere mit dem Azubi durchgehen muss. Der Rahmenplan ist entscheidend. Dann aber natürlich auch das Klima in der Kanzlei, wie man miteinander umgeht. Das Thema Wertschätzung. Das trifft jetzt nicht nur die Azubis, das trifft auch den oder die normale Angestellte. Und natürlich auch die Förderung des Azubis, dass der Ausbilder Dinge tut, die er auch nach dem Berufsbildungsgesetz tun muss. Zum Beispiel den Auszubildenden mit entsprechenden Materialien ausstatten. Also es wird auch, weil wir gerade darüber sprachen, über Selbstverständlichkeiten, es gibt immer noch Ausbilder, die verlangen, dass der Azubi oder die Azubine für ihre Ausbildung die Mittel, die sie dafür braucht, Gesetze etc., dass sie die selber kauft. What? Eigentlich sind das Sachen, ja, die sind ohne Diskussion vom Ausbilder zu stellen. Das steht sogar im Gesetz, im Berufsbildungsgesetz. Und das sind so Kleinigkeiten. Also ich denke, wenn wir jetzt mal in die breite Masse gucken, sind das Selbstverständlichkeiten für die breite Masse. Aber es gibt doch sicherlich den einen oder andere oder die ein oder andere, wo es vielleicht doch ein bisschen hapert. Und um einfach da auch das generelle Niveau wieder ein bisschen anzuheben, denke ich, ist es gut, dass man da einfach nochmal diese Leitlinien sichtbar hat und zeigt, dass es die gibt und dass wir sie ernst nehmen.
Unbedingt. Aber ich glaube, das ist einfach generell so mit allen Regeln, Dinge, die selbstverständlich sind und von denen viele Menschen denken, das muss ich ja jetzt wohl wirklich nicht regeln. Doch, musst du doch. Deswegen steht auch in Artikel 1, die Würde des Menschen ist unantastbar. Das sollte sich eigentlich auch von selbst verstehen. Ist dieser Tage manchmal ein bisschen schwierig, so kleiner Exkurs. Also ich mich jetzt noch frage, ist das dann komplett ein schriftliches Verfahren oder gibt's auch so eine Art, ich will es nicht sagen Casting, aber nochmal so ein Gespräch irgendwie, um das mal abzuklopfen noch?
Also ein Casting wäre irgendwie nett gewesen, wenn wir dann quasi einrücken in die Kanzlei, die Kammer kommt vorbei und
Sachsen sucht den super Ausbilder.
Genau, genau. Da hätten wir vielleicht auch Dieter Bohlen irgendwie für uns gewinnen können. Nee, also es ist tatsächlich erst einmal ein ganz normales schriftliches Verfahren. Wir haben uns da eine Checkliste angelegt in der Kammer und die wird dann sozusagen abgehakt. Wir glauben erst einmal das, was da an Informationen, auch an Unterstützungserklärungen reinkommt. Wenn die Azubine, wenn der Azubi dann eine Unterstützungserklärung abgibt, die Refa, der Refa auch. Das ist das, was ich vorhin meinte mit den Betrügereien, die man dafür vielleicht auch haben kann. Wir können das erstmal nicht verifizieren, ob das wirklich stimmt. Wir fangen da auch nicht an anzurufen. Wir gehen davon aus, jemand, der den Antrag einreicht, der steht dahinter, der versucht uns nicht am Lichte vorbeizuführen. Wenn wir jetzt wüssten, dass die Kanzlei vielleicht schon mal auffällig geworden ist, weil dort besonders viele Azubis wechseln, das kriegen wir ja schon mit. Wir haben keine schwarze Liste, nicht?
Du bist ja zuständig für die Ausbildungsverträge. Ihr müsst die ja auch eintragen bei der Kammer. Genau, das heißt, die habt ihr sowieso.
Genau. Und wenn wir jetzt wüssten, das ist jetzt eine Kanzlei, wo andauernd gewechselt wird und jetzt kommt plötzlich hier so ein Antrag rein, dass das alles super toll ist dort, dann würde man vielleicht schon mal genauer hingucken und sagen, würde vielleicht mal wirklich irgendwie ein Gespräch suchen, aber gar nicht um so sehr, um zu gucken, ob jetzt hier irgendwie was geschönt wird, sondern um einfach mal zu gucken, wie ist denn bei euch die Stimmung. Aber wir haben jetzt bereits das erste Siegel vergeben und das lief tatsächlich an dieser Stelle nur schriftlich. Und das lief dann am Ende so, dass wir jetzt vor 3 Wochen, jetzt muss ich lügen, 3 Wochen hier in Leipzig das erste Siegel übergeben konnten mit gerade besagten Zettel, den ich hier hochgehalten habe, um das ein bisschen optisch zu machen, weil ansonsten ist es ja nur eine digitale Datei, die wir überreichen und die dann übergeben wird, zusammen natürlich mit der Zertifizierung, dass es jetzt für 3 Jahre, also bei uns in Sachsen sind es 3 Jahre, wo man sich dann daran halten kann und damit werben kann.
Ich habe es gesehen auf LinkedIn. Du warst tatsächlich da und hast es quasi vorbeigebracht, wenn ich es richtig gesehen habe.
Genau, das habe ich mir nicht nehmen lassen, zumal man auch sagen muss, gerade in der Kanzlei, dort ist eine Refa aktiv, die Frau Berger, die, da muss ich jetzt an dieser Stelle einfach Werbung machen,
bitte.
Die auch für uns in der Kammer Sachsen auf ganz vielen Messen, ich hätte schon fast gesagt, rumturnt, aber sehr engagiert, genauso wie andere. Das ist jetzt, ich will das jetzt nicht nur auf sie beschränken, sondern es gibt viele, viele ehrenamtliche Refas, die sich wirklich auch in ihrer Freizeit in den größten Hitzewochenenden des vergangenen Jahres hinstellen und in irgendwelchen Messehallen dort wirklich sich den Mund fusselig reden und den Refa-Beruf bewerben. Und da war es uns insbesondere eine Freude, dass es nun auch gerade die Kanzlei war, die da als erstes die Voraussetzungen erfüllt hatte und die den Antrag so gestellt hatten, dass wir dann auch dort das erste Siegel erteilen konnten.
Ich bin natürlich neugierig, Philipp. Ich habe mir das natürlich vor unserem Gespräch alles angeguckt und ich habe mir auch die Kanzlei angeguckt und die sind ja echt der Knaller. Also ich weiß gar nicht, wie engagiert man sein kann beim Thema Refa-Ausbildung oder Azubi-Förderung auch. Die machen ja nicht nur sowieso, wenn ich es richtig gesehen habe, regelmäßige Führungskräfte-Coachings. Die machen Inhouse-Seminare für die Prüfungsvorbereitung. Ich glaube, da ist auch keine Frage, dass der Ausbildungsrahmen strikt eingehalten wird. Und die machen ganz viel, um Azubis zu fördern. Ich hatte auch gesehen, die stehen, weiß ich nicht mehr was, Stutzubi und andere Messen immer unterwegs. Ja. Und auch in Ausbildungsausschüssen etc. engagiert, habe ich gesehen.
Genau.
So echt eine Knallerkanzlei und ich fand das halt mit den Inhouse-Seminaren für Azubis mega. So.
Das ist auf jeden Fall ein Punkt, der ganz wichtig ist, um auch zu zeigen, dass der Ausbilder sich auch engagiert. Also das macht natürlich jetzt dort, das ist jetzt auch kein Geheimnis, macht jetzt der Kanzleiinhaber oder die Kanzleiinhaber auch nicht unbedingt immer selbst. Aber die haben dort wirklich ein gutes Monitoring auch mit den anderen Refas und Rechtsfachwirtinnen, wenn ich das richtig gesehen habe, die sich einfach auch einbringen und dort auch transparent versuchen, eine gute Ausbildung insgesamt zu leben. Aber jetzt muss man auch sagen, das ist nicht die einzige Kanzlei. Also mir würden jetzt noch 2, 3, 4 sofort einfallen, wo es ähnlich ist. Das ist ein sehr großer Laden hier in Leipzig, wo wir jetzt übergeben haben. Es gibt auch viele kleinere Kanzleien, die genauso gut und genauso engagiert unterwegs sind. Das war jetzt auch reiner Zufall, dass die ersten waren, die so schnell waren. Ich glaube, die haben auch die ein oder andere Information, dass wir das vorbereiten, schon heimlich genutzt und haben im Hintergrund an den Führungskräfte-Coachings gearbeitet, dass sie dann also ganz schnell dann auch den Antrag, ich glaube, der ist dann im November sind wir gelauncht mit dem Siegel und ich glaube, im Dezember lag der Antrag schon vor.
Und ja, aber es ist schön
und es macht die Sache, es gibt der Sache natürlich einen gewissen Schwung.
Nein, und ich wollte natürlich damit jetzt auch nicht sagen, dass das die einzige Kanzlei ist, aber ich habe diese Kanzlei eben auf der Suche danach, wie viele Siegel wurden bei euch schon vergeben, wurde überhaupt schon eins vergeben, hast schon einer geschafft, habe ich die gefunden, habe mir das angeguckt und fand es halt einfach toll. Und ich kann das aber auch bestätigen, es gibt auch viele kleinere Kanzleien, das sind nicht nur die ganz großen, die wirklich viel machen für die Azubis. Und das Spannende ist ja auch, was ist einem Azubi eigentlich wirklich wichtig? Und ich glaube, das ist Schritt eins, sich genau damit zu befassen. Was muss ich eigentlich bieten? Was muss ich eigentlich liefern? Bekommt ihr da regelmäßig Feedbacks dazu? Hakt ihr da mal nach? Was war euch in eurer Ausbildung besonders wichtig oder was hätte man vielleicht verbessern können?
Auf diese Weise so ganz konkret bisher noch nicht. Wir sind dabei, das zu erfassen. Wir haben das jetzt auf verschiedene Ebenen gegliedert. Wir gehen jetzt zum Beispiel bei den ersten Lehrjahren, kurz nachdem das Lehrjahr begonnen hat, bei uns in Sachsen ist das ja auch August, gehen wir so September, Oktober in alle drei Berufsschulen, Chemnitz, Dresden und Leipzig und stellen uns dort erstmal als Kammer vor. Da ist in der Regel die vorhin benannte, die Frau Schönert oder der Herr Keller, gehen dorthin, sagen, wir sind die Kammer. Bisher kennt ihr uns ja nur von, ihr stellt einen Antrag oder ihr kriegt einen Brief oder ihr schreibt einen Brief, ihr kriegt einen Brief. Uns gibt es auch im Fleisch und Blut. Auch um die Distanz zu verringern, die man vielleicht spürt zwischen da ist irgendwie eine Kammer und ich will mich da mal hinwenden, weil ich ein Problem habe, sowas, worüber wir vorhin gesprochen haben. Und da geben wir auch mittlerweile QR-Codes raus, wo eine Befragung im Hintergrund ist, um erstmal auch zu wissen, wie seid ihr denn zu diesem Beruf gekommen und was erwartet ihr von diesem Beruf? Weil das ist auch etwas, was wir bei der Zeugnisübergabe, die wir immer im August rum machen, für das dritte Lehrjahr, wenn die fertig geworden sind, dann immer sehen, dann lasse ich es mir auch nicht nehmen zu fragen, herzlichen Glückwunsch, wo geht's denn hin? Und mindestens die Hälfte verlässt den Anwaltsberuf oder die Anwaltskanzlei und geht irgendwo anders hin in Unternehmen oder halt zur öffentlichen Hand. Und das schmerzt uns natürlich schon, dass wir ausbilden, dass unsere Kolleginnen und Kollegen die Zeit aufbringen, das Geld, die Ressourcen aufbringen und dass dann die Azubis weggehen. Ich meine, das ist ihr gutes Recht, aber da müssen wir irgendwie ein Gegengewicht geben. Und ja, deswegen ist es an dieser Stelle auch noch ein bisschen schwer, dort nochmal nachzuhaken, was hat euch an eurer Ausbildung gefehlt. Aber wir sind da dran. Wir sind da dran und uns auch kreative Ideen zu überlegen, wie man hier und da noch Informationen abgreifen kann, die insgesamt das Ausbildungswesen ein bisschen verändern können.
Ja, aber ich finde das doch schon mal eine super Idee mit dem QR-Code und da mal gleich so zu Beginn nochmal nachzuhaken und sich auch vorzustellen, dass eben jeder weiß, hey, da kann ich mal anrufen, wenn es irgendwo klemmt. Das finde ich schon mal richtig gut. Dann vielleicht einfach so allgemein, vielleicht können wir jetzt, weil ich denke mal, ich wollte gerade sagen, eigentlich wollte ich noch das Arbeitgebersiegel, aber das wird ja wahrscheinlich quasi analog laufen.
Pass auf, das habe ich hier auch.
Zeig mal.
Hier nicht. Ich habe extra ausgedruckt hier.
Ah.
Das sieht ein bisschen anders aus und da vielleicht auch eine kleine Unterscheidung. Wir durften dank der Unterstützung der Kammer Koblenz uns das Siegel ein bisschen verändern. Wir fanden nämlich RA-Fachangestellten geprüft ein bisschen sperrig vom Begriff her. Also es gibt ja nicht REFA geprüft, das ließ sich ja quasi nicht durchbringen, sondern es hieß ja dann RA-Fachangestellten geprüft.
Ah ja,
und
stimmt,
hast recht. Wir haben aber die Erlaubnis bekommen, es Mitarbeiter geprüft zu nennen. Mm-hmm. Aber mit keinem geringeren Ansatz als eben dem, dass es eben in unseren Kanzleien nicht nur die REFAs gibt, sondern es gibt auch die Quereinsteiger, die also ohne Ausbildung oder mit einer anderen Ausbildung bei uns in die Kanzleien kommen und dort einen wertvollen Beitrag leisten und dort genauso zeigen können, dass der Arbeitgeber sich Mühe gibt. Und auch der Arbeitgeber, der eben nicht ausbilden kann, weil er die Ressourcen nicht hat, ist ja auch ein guter Arbeitgeber. Und der Fachkräftemangel, der ist ja nicht nur bei den Azubis letztlich so vorhanden, sondern der ist ja letztlich am Ende bei dem Berufsfeld insgesamt gegeben.
Und das ist ja eigentlich, fällt mir gerade auf, doppelt cool, weil es gibt ja nicht nur die kleineren Einheiten, wo vielleicht auch ein Quereinsteiger arbeitet, der diesen Abschluss jetzt nicht hat, aber trotzdem eine wichtige Kraft ist für dieses Büro. Es gibt ja auch die ganz großen Einheiten, die vielleicht noch aus ganz anderen Sparten jemanden beschäftigen. Geht das dann auch?
Das geht auch, ja.
Das, geht das auch. Ist ja das vielleicht ist schlau, weil guck mal, du kannst ja dann, es gibt ja Kanzleien, die haben eigenes Social-Media-Team, die haben IT-Leute, die haben Refas, die haben was weiß ich. Das ist ja cool.
Genau, ja. Also es ist der Aufhänger war natürlich die Refa, die gesucht wird. Ja. Ich finde keine Refa, wie kann ich mich von den Konkurrenten absetzen abheben? Aber natürlich, wenn man jetzt sagt, dass das Siegel heißt nur Mitarbeiter geprüft, dann da ist jeder von umfasst, der dort irgendwie in dieser Kanzlei, in dieser Einheit tätig ist. Und je größer die Kanzlei, desto diverser ist natürlich auch, sind die Berufsfelder, die da drinnen vertreten sind. Und dann ist es natürlich auch der Kreative oder die Kreative, die dort einfach ihre Meinung kundtun kann und sagen kann, ja, der Chef bemüht sich um gute Qualität hier in der Kanzlei und generell Mitarbeiterführung. Und warum soll der das Siegel deswegen nicht kriegen?
Und ehrlich gesagt, angestellte Anwälte können dann ja auch unterstützen.
Genau.
Fällt mir da gerade so ein.
Tatsächlich so im Fokus gar nicht drin, aber da hast
du recht. Aber jetzt, wo wir drüber sprechen, ist mir gerade eben in der Sekunde eingefallen. Das heißt, das ist ja eigentlich mega schlau. Unterscheiden sich die Siegel ansonsten noch in irgendeiner Hinsicht im Prozedere ja wahrscheinlich dann nicht? Die Leitsätze sind wahrscheinlich natürlich andere.
Die sind ein bisschen anders, weil der Ausbildungsrahmenplan da überhaupt keine Rolle spielt, aber es geht eher dann um das Thema Wertschätzung und auch um das Förderung der Mitarbeiter. Aber ansonsten sind die Abläufe identisch. Auch die Formulare sehen natürlich, da haben wir jetzt auch das Rad nicht neu erfunden, die sehen natürlich da auch ähnlich aus. Und auch da ist der Ablauf identisch. Man stellt einen Antrag, wir prüfen das. Und wenn wir jetzt keine Gründe haben, da irgendwie dran zu zweifeln, da gibt es dann auch jetzt keinen Bescheid, sondern da kommt dann vielleicht der Vorsitzende der Ausbildungsabteilung vorbei mit diesem tollen großen Brief oder mit diesem tollen großen Zettel und überreicht da ein Zertifikat und dann kann man damit dann werben.
Ich find's richtig, richtig toll, auch euer Engagement. Und vielleicht geben wir jetzt so ein paar Tipps noch am Ende mit auf den Weg. Vielleicht, falls man noch nicht sofort die Möglichkeit hat, jetzt das Siegel bei euch zu beantragen, weil eben noch ein Coaching fehlt oder ähnliches. Was kann man denn jetzt sofort nach dieser Episode umsetzen? Vielleicht kriegen wir so ein paar Tipps zusammen an alle, ganz egal, ob sie Mitarbeiter haben oder ob sie ausbilden. Also langfristig Führungskräfte-Coaching ist eigentlich ein Must-Have, sollte jeder machen. Aber was kann man jetzt sofort machen, Philipp?
Man kann, also der Auszubildende oder die Auszubildende und der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin sind ja beide Personen, die von mir abhängig sind. Wirtschaftlich abhängig, aber insbesondere organisatorisch abhängig. Das heißt, ich horche in mein Unternehmen rein. Wie ist die Stimmung? Was nehme ich wahr? Gibt es Abläufe, die problematisch sind, die ich nicht problematisch sehe? Und da sind wir eigentlich schon genau, da legen wir schon den Finger an den Zahn oder den Finger an die Wunde. Ich brauche eine vertrauensvolle Arbeitsatmosphäre. Das ist vielleicht so das Schlüsselwort, was man so ein bisschen über allem auch mitsetzen kann. Vertrauensvolle Arbeitsatmosphäre mit Wertschätzung, mit klarer Führung, dass der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin, die Azubi, dass die sich trauen, was zu sagen, auch Kritik anzubringen. Und wenn wir in dem Bereich, wenn der Bereich erfolgreich ist, dass Kritik geäußert werden darf und man die Kritik annimmt und über die Kritik nachdenkt, man muss ja nicht jeder Kritik folgen. Das ist ja auch das Privileg des Chefs, dass er sagt, okay, die Kritik höre ich höre dich, ich nehme deine Bedürfnisse ernst, aber ich setze sie nicht um, weil. Das muss er auch nicht erklären, aber wenn er das wahrnimmt, dann hat er schon einen ganz großen Schritt gemacht. Und wenn da vielleicht wirklich an der Kritik was dran ist und er das umsetzt, dann ist er eigentlich schon mit zu 3/4, würde ich sagen, genau auf der Linie, wie wir als Kammer, überhaupt als alle Rechtsanwaltskammern in ganz Deutschland der Meinung sind, wie sich das System ein Stück weit ändern muss, dass wir alle mehr auf unsere Mitarbeiter hören, was die sagen, was die denken, um einfach auch ein vertrauensvolleres Miteinander zu haben. Und dann können wir da auch vielleicht dem Fachkräftemangel ein Stück weit entgegenwirken. Denn ich habe vielleicht zum Schluss noch ein kleiner Sidekick. Ich kenne eine Kanzlei in Leipzig, die haben 2 Refas fast zeitgleich an die öffentliche Hand verloren. Die eine ist zum Sozialgericht gegangen, die andere ist zu einer Behörde gegangen. Ich nenne jetzt keine Namen, ich nenne keine Kanzlei. Und die sind beide nach 2,5 bis 3 Monaten sind die zurückgekommen, weil die gesagt haben, das ist dort ein Hauen und Stechen. Das ist dort total anonym, das gefällt uns nicht. Das war vorher in der Kanzlei relativ klein, das war übersichtlich. Und wir haben mit unseren Kanzleien vielleicht nicht die Chance, die gleichen finanziellen Möglichkeiten zu geben wie die öffentliche Hand. Aber wir haben die Chance, das in den weicheren Faktoren, in dem Miteinander, in der Wertschätzung auszuspielen, was in den Behörden so oft nicht möglich ist. Weil die Karriere dort vielleicht eher im Fokus steht und also der Vorgesetzten, und deswegen sollten wir da vielleicht an dieser Stelle unser Pfund besser ausspielen.
Ja, und das müssen jetzt mal bitte alle Richterinnen und, also ich bin mit einigen Richterinnen und Richtern befreundet, bitte mal alle weghören. Es ist natürlich in der Kanzlei einfach auch viel cooler. Ja, es gibt immer mit Anwälten, du kriegst immer die besseren Geschichten. Im Zweifel hast du sowieso den besseren Job und du kannst auch die cooleren Sachen so als Aufgabe bekommen, wenn du dich dafür interessierst und wenn man dich lässt. Und das wäre so, glaube ich, dass jetzt dürfen die Richter auch wieder zuhören. Das wäre so das Feedback, das ich so geben kann, weil ich mit ganz gleich, ob's Referendare sind, junge Anwältinnen, Anwälte oder auch Azubis und Rechtsanwaltsfachangestellte, ich versuche da immer ins Gespräch zu gehen, mal rauszuhören, so wie war es in der Ausbildung? Allein schon für den Podcast, die ganzen Vorgespräche. Was hat euch gefehlt? Was hat euch richtig gut gefallen? Und es ist egal, ob es eine Ausbildung ist oder dann der Einstieg in den Anwaltsberuf. Es sind immer dieselben Themen. Es sind immer dieselben Themen. Das hat mit der Ausbildung, die du hinter dich gebracht hast, gar nichts zu tun. Es ist immer Wertschätzung. Ich weiß nicht, warum das so ein Problem ist, Leute. Ich weiß nicht, warum das so ein Problem ist. Hinterfragt das mal.
Ich würde den Dreh so machen, wie du es vorhin schon gesagt hast, wo du meinen Gedanken verändert hast, weil wir das nicht gelernt haben. Weil es gibt so viele Berufsfelder, die ausbilden dürfen, die einfach Arbeitgeber sein dürfen, ohne das gelernt zu haben. Dann nehmen wir uns Anwälte und Anwältinnen auch nicht raus. Ne? Wir werden auf dem Markt gespült.
Nein, Philipp, da muss ich widersprechen. Das hat uns keiner beigebracht. Wir waren aber alle selbst mal in der Situation. Wir waren entweder alle in der Ausbildung, wir waren in der Referendarstation. Wir hatten irgendwann unseren ersten Job und mussten so ein bisschen, wenn wir uns nicht gleich selbstständig gemacht haben, so ein bisschen an die Hand genommen werden. Das heißt, ich hab's ja selbst erlebt. Und ich weiß vielleicht, wie es ist. Und ich habe das auch schon gehabt in meinem beruflichen Leben, dass du nicht wertschätzend, dass man nicht wertschätzend mit dir umgeht. Ja, nicht von Anfang an, dass du dir das vielleicht erarbeiten musst. Und das macht aber den großen Unterschied, dass du, weißt du, du kannst ja nicht, je nachdem, es geht ja nicht darum, immer alles auf kompletter Augenhöhe. Einer ist halt mal der Chef, aber Wertschätzung kennt keinen Rang. So sage ich es jetzt mal. Und das kann, glaube ich, jeder machen. Und einfach mal zurückdenken, wie es einem selber vielleicht mal gegangen ist. Und deswegen, glaube ich, Wertschätzung musst du nicht lernen, wenn du in dich reinhörst. Und dann ist die da irgendwo, dann lass sie raus. Ich glaube, es ist häufig einfach Stress geschuldet. Vielleicht einfach hast du kein sachgedankliches Mitbewusstsein dafür, dass du da gerade echt was versäumst. Und irgendwann ist es uns allen schon mal so gegangen. Und da einfach zurückerinnern. Und es tut nicht weh. Wertschätzung tut nicht weh und die kommt auch zurück. Das ist ja das Abgefahrene, Philipp. Wenn du wertschätzend mit anderen Menschen umgehst, das kommt ja zurück. Das ist ja wie eine Kette des Glücks. So, und da geht es jetzt nicht um irgendwelche Lobhudelei, sondern einfach ernst nehmen, zuhören. Und wenn irgendwas gut gemacht wurde, verdammte Axt nochmal, dann kann man das ruhig mal sagen. Das ist schon in Ordnung. Das hören wir ja alle selber auch ganz gern.
Vollkommen richtig.
Der zweite Punkt, der mir genannt wurde, ich wollte gern auch mal Verantwortung tragen dürfen. Das sind so die zwei Punkte, die mir immer und immer wieder genannt wurden. So, ihr Lauscher da draußen, das war das, was mir zugetragen wurde, ist ja auch noch vom Hörensagen, aber macht was draus. Philipp hat auch was mit auf den Weg gegeben. Ich gebe euch jetzt noch mit auf den Weg. Für tagesaktuelle Infos werft mal einen Blick auf www.brack.de. Abonniert diesen Podcast. Freue mich über jeden neuen Zuhörer, jede neue Zuhörerin. Und es gab hier schon ganz, ganz viele Episoden zum Thema REFA und auch zum Thema Karriere. Deswegen werft mal einen Blick in die Shownotes. Folgt mir auf Instagram, Threads, TikTok, YouTube, Mastodon, Blue Sky. Ich weiß es gar nicht, inzwischen bin ich überall. Und ich bitte euch darum, guckt euch das auf der Seite der Kammer Sachsen mal an. Da verlinke ich auch in den Shownotes. Philipp, hast du noch einen Aufruf anzuschließen? Werdet alle Rechtsanwaltsfachangestellte und bleibt in den Kanzleien, weil da ist es einfach geiler. Und was noch?
Vor allem bleibt in den Kanzleien. Ich lese das ganz oft auch bei Facebook in einschlägigen Gruppen, wie dort quasi zugunsten des öffentlichen Dienstes geworben wird, das Kleinstleileben ist viel schöner. Und wenn du einen Chef hast oder eine Chefin hast, die sich auch bemüht, dann ist die Flexibilität, die auch das Kanzleileben bietet, um ein Vielfaches schöner als in anderen Berufszweigen.
Das ist so. Und diese Geschichte kennst nicht nur du mit den beiden. Ich habe gerade kurz überlegt, ob ich eine von den beiden kenne, von denen du berichtet hast. Ich weiß nicht, ob so ist. Aber ich spoiler jetzt mal, hört demnächst auf jeden Fall hier wieder in diesen Podcast rein. Da wird nämlich auch so eine Geschichte erzählt. Vom großen Unglück im öffentlichen Dienst und von der Freiheit, die du im Beruf der Rechtsanwaltsfachangestellten hast. Stay tuned. Philipp, ich danke dir sehr, hat mir viel Freude gemacht. Ich finde es toll, was ihr alles macht und ich bleib dran. Mal gucken, wie viele Siegel da demnächst noch bei euch dazukommen.
Vielen Dank. Danke, dass ich da sein durfte.
Bis demnächst.
Bis bald. Ciao.